Willkommen zu Folge 3 unseres Podcasts. Mein Name ist Marvin und ich führe euch heute ganz entspannt durch die Fragen, denen sich meine Freunde Jill, Judith und Vladi in dieser Folge öffnen dürfen.
Lust auf Deep Talk? Du willst über den Tellerrand schauen und mehr als nur die Spitze des Eisbergs sehen? Dann bist du hier genau richtig.
Guten Abend, ihr drei.
Hi.
Hallo.
Hallo.
Ich möchte auf ein äußerst sensibles Thema eingehen, welches nicht nur mich, sondern auch viele andere Menschen in der westlichen Welt zunehmend betrifft. Die Sucht bzw. das Suchtverhalten. Den Impuls dazu hatte ich, als wir uns in Folge 2 über Beziehungen und Partnerschaften unterhalten haben. Falls ihr also diesen spannenden Austausch verpasst haben solltet, könnt ihr die Folge gerne hören, um das heutige Gespräch inhaltlich nochmal abzurunden. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Die Fragen, die ich mir überlegt habe, werden euch und die Zuhörerinnen und Zuhörer heute sanft vom Oberflächlichen hin zum Tiefgründigen führen. Und ich würde einfach mal mit mir beginnen und sagen, dass mich Sucht schon länger begleitet, eigentlich mein ganzes Leben, und ich sehr lange unbewusst süchtig gewesen bin. Also ich habe mir keine Gedanken darüber gemacht, süchtig zu sein, sondern ich habe die Süchte oder die Ablenkungen eher genossen und auch ausgereizt. Also mir das Leben schön gemacht sozusagen. Und ohne die Gefahr zu erkennen dabei, also ob es Computerspielen war, das Essen, Fernsehen, das Handy oder als Jugendlicher regelmäßig Alkohol zu trinken. Ich würde zunächst also gerne von euch wissen, habt ihr selbst schon Erfahrungen mit kleinen oder größeren Süchten gemacht und waren diese Erfahrungen für euch etwas ganz Normales, also eine Ablenkung, worüber ihr euch eigentlich keine Sorgen gemacht habt?
Nee, wie kommst du denn darauf?
Gib's zu.
Ja, ich denke, jeder hat so eine Phase, die er so mal durchmacht. Fängt mit einer Schokolade an, geht über zu viel Spielen und sich so ein bisschen wegschießen, wegflüchten. Erzähl mal ein bisschen so von mir. Generell, also ich bin in Russland geboren, da gab es nicht so viele Ablenkungen. Und was hat man da gemacht? Da hat man sich selbst irgendwelche Spielzeuge gebastelt. Schokoladenauswahl und so, gab es nicht viel, dass du da süchtig wirst und so. Also viele haben sich da zum Beispiel selbstgebrannten Schnaps geballert. Das war so deren Therapie. Für einen Knirps ist das halt nichts, ne? Aber da war halt immer so irgendwie so ein Bedarf nach Spielen und nach Austausch, und da hat man sich halt so gespielt. Ob das jetzt wirklich so eine Flucht war oder so, weiß nicht, halt wie Kinder halt so spielen. Ich weiß einfach nur, wie ich nach Deutschland gekommen bin und in den Laden gegangen bin und da erstmal einen Flash gekriegt habe. Also da gab es ja alles im Westen, ja. 10 Schokoladensorten, Süßigkeiten, natürlich, so ein Hunger nach Süßigkeiten. Und in Russland, da gab es nur diese, nicht so leckeren Süßigkeiten. Die haben vielleicht Erwachsenen geschmeckt, aber mir halt nicht.
Und die Auswahl. Und hier hat es dich dann gepackt.
Und hier war der Flash, Zuckerschock, alles Schock, Emotionen.
Ja, glaube ich dir.
Bunt und Überdosis etc. Also, ja, da habe ich mir erstmal voll gegeben, ne?
Aber ohne, dass du dir jetzt, sage ich mal, schon Sorgen darüber gemacht hast oder so, ne? Also das war ja in früherer Kindheit wahrscheinlich, ne?
Ja. Also so fängt's an, sage ich jetzt mal, mit den Süßigkeiten. Mhm. Ja, geht dann rüber. Also bei mir jetzt Süßigkeiten. Klar, Klamotten auch, dieses Dazugehören, mitmachen wollen, ne, wenn die Mutter dich anzieht und so, du willst halt cool sein, und da kann auch so ein Mitmachtsucht, also dieses Mitmachen, kann dann auch so entstehen, ob das jetzt eine Sucht ist oder so ein Mangel. Sucht kommt ja aus dem Mangel, sag ich mal, und dann bist du in so einem Zwang eher, mitmachen zu müssen. Und ja, das gab's auch viel bei mir zum Beispiel. Ja klar, ganz klassisch, denke ich mal, Nintendo, Super Mario und so weiter, die man sich natürlich selber irgendwie erhasseln musste. Ja, zum Beispiel. Oder dann halt, wenn du ein bisschen älter warst, dann kam natürlich Pubertät, Hormonflash, viele Emotionen. Und dann hast du ja alles mitgemacht. Ja, von der Zigarette, ob es geschmeckt hat oder nicht, ist halt eine andere Sache. Aber dazu gehört hat man halt. Ja, du warst halt dabei bei den Coolen. Und ja, du wolltest halt irgendwo so dazugehören. Mit gewissen, ja, gewissen Sachen, die man so teilt zusammen. Und das war halt zum Beispiel viel so dieses Zigarettenklicke und so weiter. Und naja, wie gesagt, und danach irgendwie wurde es irgendwie, wenn du dir selber Kippen gekauft hast, für mich war das ein bisschen weird. So. Ich war eher so ne, der Mitraucher, Mitläufer, wenn man so will. Ja, dann ging es halt rüber. Klar, dann machst du das erste Bier und dann trinkst du ein bisschen was Härteres mit der Clique und so weiter. Dann kommt mal vielleicht auch die ersten soften Dinger mit rein, um einfach mal zu experimentieren, so, ne? Also in dieser Pubertätsphase. Frauen natürlich, ja. Kann auch so eine Sucht sein. Verliebt sein, ja, kann auch so etwas sein. Ja, ja, also. Ne, und dann.
Werd mal ein bisschen konkreter. Ich muss sagen, bei mir war das etwas anders als bei Vladi. Ich muss sagen, grundsätzlich als Person bin ich nicht wirklich stark empfänglich für irgendwelche Süchte. Aber ich habe natürlich das ganz Klassische auch mitgemacht. Ja. Meine großen Süchte waren immer Zucker, schon von der Kindheit an. Aber wie ihr schon gesagt habt, man nimmt das dann natürlich nicht wahr. Ja. Später kam Alkohol dazu. Aber das, würde ich sagen, war keine Sucht. Aber ich habe schon ziemlich viel Alkohol getrunken zu einer gewissen Zeit. Mit anderen Drogen habe ich eher weniger Erfahrung. Kaffee höchstens noch, Koffein, ja, ist ja auch irgendwo ein Aufputschmittel. Aber ansonsten habe ich da weniger Erfahrung gemacht. Ich habe das alles ausprobiert, aber ich war nicht empfänglich dafür. Und Gott sei Dank war ich nicht empfänglich dafür. Aber in meinem Freundeskreis, da gab es schon sehr, sehr viele Leute, die damit sehr große Erfahrungen gemacht haben.
Da wäre natürlich die Frage, ist es möglich für dich anonym darüber zu sprechen oder möchtest du da eher keine Dinge, sage ich mal, jetzt hier berichten?
Natürlich, doch klar, anonym kann man darüber sprechen. Mhm. Und zwar, also manche von meinen früheren Freunden waren richtig drogenabhängig, richtig heroinabhängig sogar auch. Und davon haben es leider dann auch einige nicht so wirklich wieder auf die gerade Bahn geschafft. Und das ist schon traurig mit anzusehen. Da gab es dann natürlich auch noch Leute, die haben andere Drogen konsumiert, aber ich war immer in so einer anderen Welt. Mhm. Mein erstes, ja, so wirkliches Ding mit Drogen war, als meine Freundin mit mir auf dem Balkon saß und sie wollte unbedingt lernen zu rauchen. Mhm. Damit sie dann später an der Tischtennisplatte, wo alle standen und auch schon die Älteren, die da geraucht haben, damit sie da mitrauchen konnte. Und sie hat sich einen abgehustet und hat das geübt und geübt. Und ich sag, ey, bist du bescheuert, ja? Mach das nicht, ja? Du musst das nicht machen. Ich war schon damals, und da bin ich echt stolz drauf, kein Mitläufer gewesen. Ich war, was das angeht, nie ein Mitläufer. Ich habe nie geraucht. Ich habe mich darüber absolut nicht definiert. Aber mit Alkohol zum Beispiel war das ein bisschen anders. Da bin ich dann auch irgendwann reingefallen und habe angefangen, mich über Alkohol zu definieren. Zumindest eine Zeit lang in meinem Leben.
Ja.
Aber eine Sucht war das nicht.
Okay, also auch in deinem Fall eine ganz natürliche Entwicklung, die dir selber auch nicht irgendwie besorgniserregend aufgefallen wäre an dir.
Ja, schon. Also es war schon häufig, aber ich hatte nicht diese klassischen Suchtzeichen. Ich hatte gar keinen Druck. Also es hat auch nicht mein Umfeld oder mein persönliches Leben irgendwie negativ beeinflusst. Ich habe immer noch alles auf Reihe gekriegt. Da gab es zum Glück keinen Druck. Ich glaube, sonst hätte ich auch mich selbst gezügelt und zurückgefahren. Das war einfach nur der Spaß, Aber ich hatte, wie gesagt, immer viele Leute um mich herum, die das nicht so konnten. Und für mich war das auch immer so ein bisschen ein Rätsel, warum die das nicht können. Und das ist doch eine interessante Frage. Warum sind manche Leute so stark suchtgefährdet, während andere Leute dafür kaum empfänglich sind?
Ja. Richtig, absolut gute und berechtigte Frage. Da werden wir heute noch näher auf die Spur kommen. Und ich würde auch allgemein sagen, dass Sucht gar nicht immer primär sich um Drogen und Alkohol handeln muss. Denn in der Regel reagieren die Menschen bei dem Thema erstmal direkt damit, dass sie auf das Thema Drogen oder Alkohol switchen gedanklich und sie dadurch erstmal Sucht definieren. Dabei kann Sucht ja wirklich aus meiner Sicht alles Mögliche sein und es definiert sich eher als ein Spektrum, was schon bei Ablenkungen anfängt und wirklich jedes Verhalten im Leben kann ja zu einem süchtig machenden Verhalten werden, was man schlecht wieder ablegen kann.
Ich sehe mich da auch bei Jill. Ich habe dem auch immer widerstanden, so im Teenageralter mit Rauchen und so weiter. Das hat mich überhaupt nicht getoucht. Allerdings ist es schon so, dass wenn man in dem Umfeld ist, ist der Zwang da. Man denkt darüber nach. Und ich habe mir dann immer überlegt, was ich halt, es gab immer so eine Pro- und Kontra-Seite in mir. So zu der Frage, die Jill auch gefragt hat, warum ist man suchtgefährdeter oder nicht? Ich hatte diese innere Stärke auch, dass ich sage, ich brauche das nicht, ich habe überhaupt keinen Drang dazu gehabt. Aber so dieser Gruppenzwang, das ist so das, was einen so reinziehen kann, dem man widerstehen muss. Und ich habe dann einfach, für mich war das dann keine Frage, das für die Gruppe zu machen, weil es hat mir einfach nicht geschmeckt. Der Alkohol schon, so ist es nicht. Also im Teenie-Alter dann so in der Disco oder bei den Partys, da ist schon ordentlich Alkohol geflossen. Aber solange ich also nichts verspüre, die ganze Woche vorbeigeht und ich keinen Gedanken daran verschwenden muss, ist das ja noch keine Sucht, noch nicht annähernd. Dann ist das einfach so ein Partygefühl. Das gibt einen einfach, man kommt besser in Stimmung, das gehört irgendwie für viele Menschen dazu. Das ist für mich aber noch weit weg von einer Sucht. Eine Sucht ist es für mich erst dann, wenn man keine Kontrolle mehr darüber hat. Wenn es das Leben bestimmt und wenn ich es nicht mehr steuern kann, willentlich. Und das kann alles sein. Also ich bin an dieser Kelch ist an mir vorübergegangen mit dem Teenie-Sachen wie Alkohol, Zigaretten waren das zu meiner Zeit. Zu DDR-Zeiten gab es nichts anderes. Das war vielleicht auch das Glück vieler Jugendlicher. Aber Zucker gab es immer schon. Und dann eben auch dieses, also aus meiner Erfahrung, dieses typische Frauending, in diese Falle bin ich getreten mit dem Bodyshaming. Ja, dass man einerseits dieses Verlangen nach Süßem hat, irgendwie kompensiert man was damit und auf der anderen Seite hat man das schlechte Gewissen, gesündigt zu haben und dann fängt man an, Schematas zu entwickeln, das wieder loszuwerden. Also in diese Falle bin ich dann zum Beispiel als junge Frau gnadenlos reingetappt durch irgendwelche Kommentare von Freundinnen. Ein Auslöser hat da gereicht und man ist schon fast in einer Essstörung drin. Also bei mir war das so. Und das war eine ganz, ganz unbewusste Sucht bei mir. Das habe ich lange überhaupt nicht gemerkt. Das ist Jahre später erst durch einen Zufallsbefund quasi rausgekommen.
Mhm. Ja. Ja, ich weiß genau, wovon du redest. Und du hast gerade schon den perfekten Aufhänger für die nächste Frage von mir geliefert, nämlich bezüglich der Kontrolle, die bei dem Thema Sucht ja immer eine Rolle spielt. Und zwar, Ich habe oft festgestellt, dass ich bei erfolgreichem Kampf gegen ein spezielles Sucht- oder Ablenkungsverhalten sehr schnell eine neue Ausweichkompensation gefunden habe. Also nicht bewusst suchend, aber irgendwie intuitiv als Reflex aus dem Unterbewusstsein. Also wenn ich mich beispielsweise sehr diszipliniert ernährt und Sport gemacht habe, dann konnte ich die Uhr danach stellen, wann das sinnlose Kaufen oder das Netflix-Stream halt losging. Es ging halt bei mir also nie um die Sucht selbst oder um eine Substanz, sondern eher um ein spezielles Gefühl, welches dieses Suchtverhalten schlussendlich erzeugt. Zum Beispiel gut genug zu sein oder Anerkennung zu bekommen oder ja einfach zur Beruhigung durch Endorphinausschüttung. Und meine Frage wäre da, kennt ihr drei das aus eurem Alltag? Habt ihr schon mal das Gefühl gehabt, keine Kontrolle über irgendein Verhalten oder Konsum zu haben, dass also Ablenkung oder Süchte euch kontrollieren anstatt sie?
Ich glaube, heute kennt das jeder in dieser Zeit, weil wir schauen andauernd auf unser Handy, werden andauernd angepingt und kriegen dann jedes Mal diesen Endorphinausstoß. Ja? Und ich denke, das kennt jeder, dass man sich daran verliert und sich dann nachher dafür hasst, dass man schon wieder so lange auf Instagram, Facebook oder TikTok, YouTube gewesen ist. Ja, das ist so eine Sache, woran ich immer wieder arbeite. Das hört auch niemals auf. Nicht nur, dass ich mich beruflich jetzt damit befassen muss, auch, dass man einfach immer so eine Flucht hat. Es ist ja eigentlich jede Sucht, wenn du es reduzierst, ist es irgendwo immer eine Flucht vor dir selbst. Und eine Flucht vor den Dingen, mit denen du dich eigentlich beschäftigen solltest. Irgendwie kann man es darauf runterbrechen, finde ich. Da findest du an jeder Ecke irgendwie eine Ablenkung. Ja. Es ist auch ganz sicher bei mir, wenn ich dann anfangen will zu arbeiten, dann fällt mir gerade ein, ach, ich muss ja noch dies und das machen und heute müssen unbedingt noch die Fenster geputzt werden. Ja. Aber wenn ich dann erstmal drin bin und ich bin voll dabei, dann hält mich auch nichts auf. Aber dieser Berg, den man erstmal hat, um überhaupt so eine Aktion anzufangen, der ist dann schon bei mir ziemlich groß. Und da kommen diese Ablenkungen dann ins Spiel. Und das ist dann irgendwie die Sucht. Die Flucht vor dem, was ich eigentlich machen müsste.
Ja, richtig. Kann ich sehr gut mich reinfühlen, liebe Jill. Wie sieht's denn bei dir aus, Vladi?
Also, ich habe mich ja auch da so ein bisschen vorbereitet. Und ich kenne ja auch den einen oder anderen, der, da gibt's einen zum Beispiel, der betreibt so eine Spielhalle und der gibt mir da auch viele Einblicke. Und er meint zum Beispiel, dass dieses Spielen ist halt eine Art Impulskontrollstörung. Dass du dich halt selber, die Reize, die auf dich einwirken, nicht kontrollieren kannst und denen so wie ausgeliefert bist. Und das hat ja generell was damit zu tun, dass du nicht gelernt hast, mit Emotionen umzugehen. Und du brauchst da irgendwie etwas, was dich wieder in eine höhere Emotion kickt. Und das ist dann dieser Kreislauf. Du kommst irgendwie aus dem Mangel und willst irgendwie das nicht spüren und erlebst dann Fülle in diesem, sich damit auseinanderzusetzen oder legst es halt beiseite, um sich damit halt nicht zu beschäftigen und einfach mal jetzt einen freien Space zu haben. Also allgemein dieses Spielen heutzutage auch so bei den Jugendlichen und so, das kannst du ja auch überall herbekommen, diesen Stoff. Da musst du ja nicht unbedingt irgendwie ins Casino gehen oder sonst wo. Da kann man sich ganz schön drin verlieren, ja.
Ja, unsere Welt wird ja auch mittlerweile zunehmend bombardiert, sage ich mal, von Sinnesreizen, von Reizüberflutung im Allgemeinen. Ob es jetzt das Handy ist, die Medien, Spiele, Casinos. Also der Geist kommt ja auch letztlich gar nicht mehr zur Ruhe. Ich würde schon fast behaupten, die Menschen werden nach und nach völlig unfreiwillig auch süchtig gemacht von diesem ständigen Ausstoß von Stresshormonen und von Reizüberflutung, die das ja auch alles mit sich bringt. Und in dieser Hinsicht könnte man ja auch fragen, ist Sucht letztlich eine Krankheit oder ist es ein Mechanismus, der irgendwie sogar vielleicht dazu da ist, um den Mensch irgendwie auf eine gewisse Art und Weise auch zu beschützen? Die Frage stellt sich ja, wie sieht denn auch zum Beispiel das Gesundheitssystem das ganze Thema und kann das Gesundheitssystem uns da überhaupt bisher adäquat bei unterstützen, wenn man auch bedenkt, wie groß die Verurteilung noch ist, gesellschaftlich. Was würdet ihr dazu sagen?
Also generell glaube ich, dass man, dass eine Sucht eine Krankheit ist, wenn sie dann schon einmal so weit vorangeschritten ist, dass derjenige sie kaum noch kontrollieren kann. Also willentlich. So wie das bei einer Krankheit auch ist. Allerdings, ohne den eigenen Willen da wieder rauskommen zu wollen, kann man nicht geheilt werden. Jemand Externes kann weder einen Suchtkranken heilen, noch jemanden, der an einer anderen Erkrankung leidet, wenn er nicht geheilt werden möchte. Und das ist, glaube ich, bei einem Suchtkranken fast noch wichtiger, weil diese Sucht zu überwinden, da gehört ja dann auch dieser Wille dazu, wie jetzt beim Alkoholiker, dann eben wirklich ein trockener Alkoholiker zu sein, bedeutet ja ein Leben lang bewusst sich darauf einzulassen, willentlich auf Alkohol zu verzichten. Das ist eine enorme psychische Leistung, die derjenige dann ein Leben lang aufbringt. Und das ist sicherlich bei anderen Substanzen nicht anders. Aber wie jetzt beim Raucher, ich kenne durchaus auch Raucher, die aufgehört haben und es dann schaffen, gelegentlich mal eine Zigarette zu rauchen und dann wieder wegzukommen. Aber dann gibt's eben auch die Substanzen, ja, wo einmal wieder hingreifen, ja, den Rückfall bedeuten würde. Und deswegen kann die Medizin da irgendwas machen, die kann ein irgendwas anderes alternativ geben, aber wenn da nicht ein enormer Wille dahinter steht, schwierig.
Ja, das kann ich absolut so bestätigen, da hast du vollkommen recht. Und ich würde sogar auch noch unterscheiden zwischen der primär körperlich abhängigen Sucht, also wo die Substanz wirklich selber den körperlichen Entzug erzeugt, oder wenn man, sage ich mal, wirklich ein reines Suchtverhalten hat, was sich gegenseitig die Hand gibt. Also wenn man mit dem einen gerade das schafft, gut sein zu lassen, dann kommt was anderes, um in die andere Richtung letztlich zu gehen. Also das hatte ich ja gerade auch schon erwähnt, zum Beispiel, wenn ich aufgehört habe also wenn ich mich gut ernährt habe und Sport gemacht habe, dann war es halt Netflix und Shoppen. Ne? Also das reicht sich gegenseitig die Hand, weil letztlich es halt nicht in meinem Fall um die Sucht selber ging oder um die Substanz, sondern um etwas Spezielles zu vermeiden. Ein Gefühl, wie Vladi halt eben auch gerade schon sehr gut gesagt hat. Und das lenkt mich jetzt natürlich weiter in die nächste Ebene dieses ganzen Themas. Und ja, da kann ich einfach nur sagen, mit den Jahren der Erfahrung, sämtliche Ablenkungen und Süchte gelebt zu haben, konnte und musste ich halt seit 2019 den Themen hinter der Sucht immer mehr auf den Grund gehen. Im Wort Sucht steckt ja auch das Wort Suche. Achtung, Vladi, Wortklauberei. dieses Suchtverhalten diente also für mich mein ganzes Leben lang dazu, eine spezielle Wahrheit oder ein tief vergrabenes Gefühl zu vermeiden und nie wieder fühlen zu müssen. Ja, perfekt, dachte sich mein Ego, dann lasse ich Marvin mal in der Welt nach Macht, Ruhm, Erfolg, Liebe und Prestige jagen. Es musste halt um jeden Preis verhindern, dass ich mich ohnmächtig, ungeliebt, wertlos oder als Versager fühle. Und dieses unbewusste Ziel diente also der Schmerzvermeidung. Meine Frage dazu, spürt ihr ähnliche Impulse und Automatismen in euch, die euch schon gefühlt euer ganzes Leben lang lenken und antreiben, ohne dass ihr das früher verstanden habt? Und welche Bedeutung schreibt ihr da jetzt beispielsweise dieser frühkindlichen Bindung und Erziehung zu bei der Entwicklung von Sucht?
Also ich habe da noch was zum Thema Wortklauberei.
Kleine Anekdote.
Ja. Sucht im Niederländischen, also Holländisch, heißt Sichten. Und übersetzt bedeutet es leiden. Also du entscheidest dich für das Leid, da rauszukommen. Das ist halt genau dieser Wille, der da sein muss. Ja, ist halt die Voraussetzung, die Entscheidung.
Ja.
Generell ist es halt dieses, dass man sich im Mangel fühlt und so in der Opferposition sieht, dem halt nicht gewachsen ist, meint man. Ja, weil der Wille halt sozusagen zu schwach ist, das Verlangen ist zu stark. Und jetzt habe ich die Frage nochmal vergessen. Was weiß?
Ja, ich kann sie gerne nochmal wiederholen. Ich hatte ja einen relativ ausführlichen Vorläufer noch gegeben. Und zwar, ob du auch Impulse, ähnliche Impulse und Automatismen in dir spürst, die dich sozusagen schon dein ganzes Leben lang irgendwie lenken und antreiben, ohne dass du das Gefühl hast, das liegt immer in deiner Entscheidung, sondern dass es von innen ist und du dich das antreibt und lenkt halt, ne?
Jetzt hab ich's, ja. Ja, ich denke allgemein ist dieser Trieb zu wachsen, sich zu entwickeln, der spielt da viel mit ein. Und du probierst halt alle möglichen Varianten und testest mal so durch. Ich denke, dieses sich ausdehnen ist so ein Aspekt, wo du dann darum probierst, hierum probierst und dich einfach erfährst in dem. Also das Grundbedürfnis überhaupt, sich zu entwickeln, die Welt zu entdecken, das... Und es kann halt auch ein bisschen nach links und rechts zu einer Extreme werden. Aber ich denke auch, das ist normal auf dem Weg, um sich zu erfahren. In diesem Prozess des Wachstums. Wie viele Hobbys hatten wir schon und dann haben wir es aufgehört, ja, weil irgendwie dann war die Energie nicht mehr da und so weiter. Und das ein oder andere Hobby kann zu so einer Extrem werden so. Extremsportler zum Beispiel, die halt dann das Hobby mit dem Kick verbinden.
Ja.
Und ja, auch dieses Thema stoffgebunden oder nicht stoffgebunden, was du meintest halt, ne, dass man ein gewisses Stoff braucht im Körper.
Richtig.
Und alles meiner Meinung nach geht dahin, dass man sich ausdehnen will, aber es ist halt irgendwo wie so ein Loch, wie so ein Fass ohne Boden. Es ist wie so ein Loch im Herzen, was nicht mit dem Stoff gefüllt werden kann. So. Ja, und dann da irgendwie verzweifeln, wieso habe ich dann noch dieses Verlangen. Aber dieses Wachstum wird bleiben, solange wir hier sind. Dieses Ausdehnen wollen. Ob man das da findet, vielleicht für eine Weile, dann kommt aber das Nächste und das Nächste. Also auf dieser Ebene wird man nicht satt.
Ja, du hast genau das angesprochen, worauf ich letztlich auch hinaus wollte. Also mit diesen Impulsen und Mechanismen, Automatismen meinte ich halt letztlich ein gewisses Ausweichverhalten vor dem Mangelgefühl in sich selbst, vor dieser Leere, von dem, was einem fehlt und dass man das halt kompensiert durch ein gewisses Verhalten, was im Außen keine Grenzen kennt. Es kann nicht gesättigt werden sozusagen. Wie du schon gesagt hast, eine Weile geht es gut mit einem gewissen Stoff, mit einem gewissen Verhalten, mit einer gewissen Aktivität und das kennt keine Grenze, keine Sättigung letztlich, solange der Körper diesen inneren Schmerz noch abblocken will. So war es jedenfalls bei mir. Da würde mich interessieren, kennt ihr das auch, Judith oder Jill, dass ihr ein gewisses Verhalten lebt, wo ihr merkt, eigentlich seid ihr das gar nicht oder das tut euch insofern nicht gut, als es euch eigentlich von eurer Zufriedenheit, von eurem Glück wegbringt oder dass ihr den Verstand und die Gefühle immer beschäftigt halten müsst sozusagen und die vielleicht eine innere Unruhe auch gar nicht aushaltet oder so. Kennt ihr das?
Den Verstand immer beschäftigt haben müssen, ja. Also ich denke, das kenne ich auch ganz gut. Ich muss sagen, mittlerweile ist es bei mir schon so, wenn dann mal Ruhe hier ist bei mir, dann mache ich meistens irgendwie was an. Ich meine, wer kennt's nicht, ja? Wer hat heutzutage noch die Ruhe? Und ich muss mich immer wieder dazu zwingen, diese Ruhe zu praktizieren, aktiv, wo ich sage, okay, jetzt mache ich mal alles aus, ja, und versuche mal zu meditieren oder keine Ahnung was. Ich glaube, das ist wie ein Virus, den wir alle schon haben.
Auf jeden Fall.
Ja, und ich denke, das, was wir eben gerade gesagt haben mit dieser großen Leere, die spürt jeder irgendwo in sich. Also der eine möchte gerne Aufmerksamkeit bekommen, vielleicht, und bekommt sie nicht und versucht das dann zu kompensieren, indem er bestimmten Süchten nachgeht, sei das nur Zucker oder Koffein oder was auch immer. Der andere hat vielleicht ein anderes Loch in seinem Herzen, was er damit kompensieren möchte. Und das Lustige ist ja, wenn man dann eine, du hast es ja auch schon gesagt, wenn man dann eine Sucht überwunden hat, dann kommt meistens das nächste. Aber ich finde, bei jedem Mal, wenn man so eine Sucht überwindet, lernt man irgendwie dazu und man wird besser und besser. Aber das hält uns trotzdem nicht davon ab, dass das immer ein Auf und Ab ist. Es ist immer ein Auf und Ab. Also es ist, ich wette, es ist bei jedem. Ja, bei mir ist es auf jeden Fall zu 100% so. Ich kann mich voll zusammenreißen, ich bin wieder voll da und dann kommt wieder irgendwas das Leben entlang und haut mich wieder so raus. Und das sehe ich dann schon gleich als Grund, alles wieder fallen zu lassen und mich dann wieder voll so auf den schlechten Weg zu begeben und wieder bestimmten Süchten zu frönen. Und dann muss ich mich wieder ganz aktiv darauf konzentrieren, nein, du wolltest das ja nicht, jetzt beende ich das. Und das kostet sehr viel Energie, dieser Anlauf immer wieder. Du brauchst dafür sehr viel Energie, dich zu kontrollieren. Das andere, das Fallenlassen, das scheint mir Energie im ersten Moment zu geben,
ja,
wenn ich mich fallen lassen kann und einfach nur das mache, was ich jetzt gerade empfinde. Aber das ist ein Trugschluss, weil am Ende klaut es mir immer mehr Energie. Und ich merke, wie ich in diesen Phasen, wo ich dann einfach esse, was ich will, einfach wieder viel irgendwie Kaffee trinke oder sonst was, dass ich immer weniger und weniger Energie habe. Und da muss ich aber erstmal wieder so einen Berg überwinden, bis es dann wieder läuft. Und das ist das eigentlich Anstrengende und ich denke, das kennen bestimmt auch viele andere Leute. Aber es ist auch gut, wenn mal einer darüber spricht, ja, dann denken wieder alle, oh, es geht nicht nur mir so, alles gut.
Das hast du wirklich perfekt beschrieben aus meiner Sicht und ich kann mich da sehr gut reinfühlen, weil es mir immer genauso geht, ähnlich geht. Und da würde ich vielleicht mal einmal die Judith zuhören. Hast du da auch eigene Erfahrung oder eher weniger?
Also dieses lebenslange Wachsen und dieses in Wellen, dass dies in Wellen geschieht, was jetzt Vladi und Jill schon so schön beschrieben haben, das kann ich nur so unterschreiben.
Mhm.
Die gute Nachricht dabei ist, dass je älter man wird, man auf diese Erfahrungswerte zurückgreifen kann. Man weiß dann eben genau so, wie Jill das beschreibt. Man weiß dann schon genau, wenn ich das jetzt mache, wenn ich in diese Falle jetzt trete, dann hilft mir das nur kurzzeitig. Und auf lange Sicht hab ich so viel zu tun, dann wieder rauszukommen und das wieder irgendwie in die Bahn zu bekommen. Und das ist das Schöne am Älterwerden, dass man auf diese Erfahrung im günstigsten Fall zurückgreift und dass aus diesem Wachstumsprozess, diesem Lernprozess eben wirklich auch abrufen kann. Und ja, deswegen habe ich überhaupt kein Problem mit dem Älterwerden. Ich kann sehr gut leben mit meiner Altersweisheit, die so sich allmählich einstellt, weil ich möchte in diese Fallen, die man eben, oder diese Tiefs, durch die man hindurchgehen muss, weil das Leben nun mal auch in Wellenformen läuft. Man läuft nicht immer nur am Berghang entlang, sondern eben auch mal unten im Tal. Und ja, und das gehört mit dazu, aber es muss nicht zwangsläufig immer unten im Tal bleiben. Das Schöne ist ja immer wieder, wenn man auch, wenn man mal abstürzt, nicht sich ewig dort lange aufhält und dass es eben nicht wieder in einer Sucht endet. Also wie gesagt, es gibt ja auch diese nicht stoffgebundenen Süchte, diese Fallen, in die wir tappen, aus was für Gründen auch immer, Minderwertigkeitskomplexe, ja, eine Suche, einfach irgendetwas füllen wollen, dieses Loch füllen wollen, wie ihr das so schön beschrieben habt. Und die Erfahrung, dass es eben oft mit diesen oberflächlichen Dingen nicht zu füllen ist auf Dauer, ist dann auch wieder eine sehr hilfreiche Erfahrung, aber dafür muss man sie gemacht haben.
Mhm.
Ohne die Erfahrung sind es nur Erzählungen von anderen.
Da hast du absolut recht, Judith. Ich kann dir da wirklich nur beipflichten. Ich habe die Erkenntnis auch gesammelt in den letzten Jahren. Ich bin ja jetzt schon länger auf diesem Pfad der Wahrheitssuche, würde ich sagen, oder besser gesagt auf der Suche nach meinem eigenen wahren Selbst. Und ich bin halt schon länger an den Punkt gekommen, meine unterdrückten Gefühle halt aus meiner Kindheit auch aufsteigen zu lassen und durchfühlen und integrieren zu müssen. Das heißt, so, da kommt bei mir auch kam bei mir oft auch dieses Gefühl der Verurteilung hoch, der eigenen Vergangenheit, samt meiner Eltern und auch meiner Erziehung. Und das war oder ist für mich auch ein absolut schmerzhafter Prozess, bis ich dann auch an den Punkt komme, wo ich loslassen kann und aus diesem Opferdasein halt in die Eigenverantwortung komme und mein Leben halt angehe, ohne mich immer als der Geschädigte zu sehen. Und da würde ich euch nochmal gerne bitten, könnt ihr unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einen einzigen kraftvollen Tipp geben, wie man in Zeiten der inneren Krise und Wandlung damit umgehen kann?
Bewusstsein. Also das alles spiegelt dir ja, ob du in der Power bist oder halt nicht. Und kenne deine Muster. Also Buddhisten würden sagen, kenne deine Zwiebelschalen, kenne deine Zwiebel. Und jede Schale ist halt ein bestimmtes Muster.
Mhm.
Und wenn du dich halt in bestimmten Situationen, emotional, wie auch immer, hast jetzt deine Sachen, die du dir da wieder erzählst innerlich, und dann machst du im Außen plötzlich das und das, so ein Automatismus, das erkennen, das ist ein Muster. Das ist schon eine Zwiebelschale. Und das sich mehr bewusst machen und dann einfach eine machtvolle Entscheidung treffen und sagen, will ich das noch machen? Oder will ich was anderes? Und dann, wenn du zum Beispiel, was weiß ich, hast jetzt wieder übertrieben, mit was für einem Mittel auch immer, dann überlegst du einfach, okay, gut, das hat mich wieder, das Ding. Und bevor du diese Entscheidung triffst oder schon emotional in dieser Energie bist, dass du wieder so schwach bist, dann eine machtvolle Entscheidung treffen und sagen, ja, früher hätte ich dem jetzt nachgegeben und das gemacht, aber jetzt bin ich offen für was Neues. Und dann fängst du dich sozusagen in der Luft und wirst dir einfach bewusster und durchbrichst dein Muster.
Ja, ja.
Also erstmal bewusst werden, was habe ich für Dinge, was sind meine Zwiebelschalen und dann einfach das neu formulieren und dann auch das tun. Und dann dadurch baust du sozusagen so eine neue Straße in deinen Synapsen. Ja, also erstmal muss natürlich der ganze Dschungel da mit der Machete weg. Dann läufst du halt ein paar Pfade, dann wird's ein Pfädchen, dann eine Straße und dann wird's eine Autobahn.
Ja.
Das ist halt ein Prozess. Und das kann halt, also Gewohnheiten und so weiter, nach 30 Tagen sind sie so einigermaßen stabil. Und das ist halt natürlich ein Weg bis dahin.
Ja, ja. Sehr schön, Bloody. Danke dir. Jill.
Das Interessante ist, dass man ja dann nicht aus den Gewohnheiten mehr ausbrechen sollte und dass man das dann auch schnell merkt. Und damit man dieses Bewusstsein überhaupt erreichen kann, kann man sich kleine Anker setzen, so Sicherheitsanker oder Antiziele. Also wenn Ziele das sind, was du erreichen willst, dann musst du auch einfach vielleicht mal für dich aufschreiben, was sind denn deine Antiziele, die Sachen, die du nicht haben möchtest. Und wenn du dir das einmal klar machst, dann hast du wie so einen Anker. Wenn du da so dran kommst, dann denkst du dir, ach ja, nee, da hatte ich mir ja ganz fest versprochen, ich gehe bis hierhin und nicht weiter. Das ist die rote Linie. Jetzt höre ich auf und jetzt gehe ich wieder aktiv in die Phase, auch wenn es mich die Energie kostet, gehe ich wieder aktiv in die Phase und arbeite an mir. Das kann sein, ganz banal. Wenn die Hose kneift, höre ich auf, Zucker zu essen und verzichte erstmal wieder für 2 Monate intensiv darauf, Zucker zu mir zu nehmen oder sowas. So kann man sich das im Alltag ganz einfach machen, dass man dann auf der Bahn bleibt. Und wenn man das ein bisschen übt, dann halten einen diese Anker auch wirklich fest. Das ist ein bisschen Übungssache, aber das klappt dann. Das ist meine Strategie.
Das klingt auch sehr erfolgsversprechend, würde ich sagen. Danke dir. Hast du noch was zu sagen, Judith, was vielleicht unseren Zuhörerinnen oder Zuhörern helfen könnte in Krisenzeiten?
Also ich kann das erstmal alles so unterschreiben, was Vladi und Jill gesagt haben. Und jetzt, wo ich ihnen so zuhöre, merke ich auch, dass ich das so gemacht habe. Mhm. Also irgendwie bewusst, unbewusst. Und was ich nur dazu noch zu bedenken geben möchte, ist, dass zu dieser Bewusstwerdung ja trotz allem noch ein gewisses Maß an Selbstkontrolle da sein muss. Also es muss an einem bestimmten Punkt dieses Gefühl, ob Körpergefühl vom Körper, von der Psyche her da sein, dass etwas nicht stimmt. Dass so, wie man das macht, es nicht gut tut, nicht richtig ist. Dass man mitbekommt, dass man vielleicht sein Umfeld damit drangsaliert oder verletzt. Aber wenn das nicht da ist, dann kann es zu keiner Bewusstheit kommen. Das ist das letzte Fünkchen, was da sein muss. Und da stelle ich mir gerade die Frage, bis zu welchem Grad einer Sucht ist das noch möglich? Und ab wann kann dieser Mensch das nicht mehr in seine Bewusstheit rufen? Das ist jetzt so ein Gedanke, der mich umtreibt. Ich weiß, das schweift jetzt etwas ab. Ihr wolltet gerne irgendwie einen tollen Tipp. Aber ja, ich unterstreiche das, was Vladi und Jill gesagt haben. Ich war immer in meinem Leben noch an dem Punkt, dass ich das konnte. Aber was ist, wenn man das nicht mehr hat, dieses Gespür schon durch die Sucht verloren gegangen ist?
Judith, das ist die perfekte Überleitung zu meinem Abschlussplädoyer beziehungsweise einer Abschlussfrage, denn diese Frage habe ich mir selbst auf meinem Weg sehr oft gestellt. Was ist, wenn mir die Kraft ausgeht? Was ist, wenn mein Vertrauen, mein Glaube, das, was mich leitet durch diese ganze Phase, durch den Prozess, was, wenn mir das abhandenkommt und ich einfach keine Kraft mehr habe und sozusagen in diese Selbstaufgabe hineinrutsche? Und du hast recht, das kann nicht jeder von sich behaupten, dass man erfolgreich daraus hervorgeht. Und auch ich habe da oft schon dran gezweifelt. Und da stellt sich mir jetzt am Abschluss oder zum Abschluss nochmal die Frage für euch, welche Rolle spielt Spiritualität oder Glaube für euch persönlich in Bezug auf Themen wie Sucht? Oder habt ihr ein höheres Warum, eine Art Leitstern für euer Leben, um dem Wechselspiel aus Schmerz und Glück zu begegnen? Ne? Also ihr dürft damit auch euer letztes oder eigenes Fazit jetzt zu dieser Folge geben und dann sage ich nochmal ein paar abschließende Worte dazu.
Ja, ich gehe mal gleich nochmal auf das Thema ein. Vorher wollte ich noch sagen, dieses Thema der Verbindung, also zum Beispiel das Mittel nutzen, um eine Art Zugehörigkeit zu fühlen, kann auch alles so ein Ersatzfamiliending sein, wenn man zum Beispiel kein gutes Verhältnis hatte zu seinen Eltern. Ja, dann kann so ein Suchtmittel halt eine andere Clique wählen und okay, wir machen halt das, aber eigentlich dahinter ist halt das Bedürfnis, ein Grundbedürfnis, Zugehörigkeit, Verbundenheit zu erfahren. Auch kann das sein, dass man sich so zugehörig fühlt zu Papa und Mama und dasselbe macht wie die. Mhm. Unbewusst. Papa, ich bin so wie du, deshalb trinke ich auch. Um einfach Nähe aufzubauen über dieses Ding.
Ja.
Mama, ich liebe dich, liebe mich zurück, ich helfe dir im Haushalt, putze, bringe gute Noten nach Hause.
Mhm.
Zum Beispiel. Also das ist auch so ein Aspekt dieses, also eigentlich geht es um ein Grundbedürfnis, was man kompensiert mit einem Mittel, mit einem Tun zum Beispiel und das, ja. Das ist halt genau dieses Bewusstwerden darüber dann, okay, was mache ich denn und so. Dieses Bewusstwerden, das verlangt ja so eine dritte Perspektive. sag ich mal jetzt. Jetzt, wenn du in so einer Dynamik bist, jetzt Freundschaftsdynamik und da ist dann immer Suchtmittel mit dem Spiel oder Familiendynamik und die nutzen das immer halt alles unbewusst und es gehört dann so, ne, es webt sich dann in den Alltag und es ist ganz normal. Dann braucht es was Drittes. Also dich, dein Umfeld und etwas, was beobachtet. Und dann kommen wir zu diesem Thema Spiritualität. Also im Prinzip denke ich mal, suchen wir alle uns selber. Und Spiritualität kann dich von deinen Mustern befreien und du gewinnst dieses dritte Auge sozusagen auf diese Situation, auf dich selber. Und ich kann sagen, so ist auf jeden Fall hilfreich, wenn du halt selber dich zu schwach fühlst und zu gefangen bist in diesem Ding, in diesem Musterding, dann ist diese dritte Instanz, wenn du die einnehmen kannst, und dafür kannst du jetzt viele Begriffe verwenden, was diese dritte Instanz sein soll. Ja, da gibt's halt, sind halt einfach auch nur Wörter, ne? Das Ding einfach. Und wenn du dich halt mit dieser dritten Instanz verbindest, dann wird's ruhig in dieser Instanz. Das ist halt so eine Art, kannst du über Meditation gehen, da kannst du über Glauben gehen, also etwas Höheres sozusagen, mit dem du dich connectest, das dich rausbringt aus deinen Mustern, wo du mehr so den Beobachter groß machst in dir.
Ja, ich weiß, was du meinst. Danke dir, Vladi. Ich weiß nicht, ob Judith und Jill besonders spirituelle oder gläubige Menschen sind, aber vielleicht habt ihr auch ihr einen höheren Glauben, einen höheren Sinn, der euch vielleicht durch euer Leben trägt. Spielt das bei euch eine Rolle?
Ja, bei mir schon. Und ich finde, die Spiritualität zeigt uns, dass wir zum einen nicht alleine sind, wie Wladimir das auch schon gesagt hat. Zum anderen ist das der Weg zu uns selbst. Und da haben sich ziemlich viele weise Menschen ja schon Gedanken gemacht. Und wenn man diese alten Bücher liest, dann kann man ganz, ganz viel mitnehmen und auch auf diesen Weg zu sich selbst gehen.
Richtig.
Und ich denke, wenn man sich dann selbst erkennt, die Selbsterkenntnis ist immer der Anfang, die wird uns da gelehrt. Und dann, wenn man sich selbst erkannt hat, dann kann man auch langsam in die Selbstkontrolle kommen. Und ich denke, das ist das große Plus, das die Menschen haben, die diesen spirituellen Weg gegangen sind. Man sieht meistens, dass sie irgendwie in sich selbst gefestigt sind. Und von daher mein Aufruf an euch alle, beschäftigt euch doch mal damit und es kann nur positiv sein für euch.
Vielen Dank, liebe Jill. Ich finde das sehr schön, was du gesagt hast. Kann ich sehr gut mitfühlen. Wie sieht's bei dir aus, Judith? Hast du einen abschließenden spirituellen Satz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
Ich persönlich, bei sowas kann ich nur von mir selbst ausgehen. Ich persönlich glaube, dass es etwas Übergeordnetes gibt, etwas, worüber ich mir Gedanken mache, was passiert nach mir, nach meinem Hiersein auf dieser Welt mit mir. Ich glaube nicht, dass dann einfach alles schwarz um mich wird und alles in einer großen Leere verschwindet, sondern ich glaube, dass die Reise dann für mich eigentlich erst losgeht und ich lege den Grundstein dafür in diesem Leben. Und seitdem ich diese Bewusstheit für mich entdeckt habe, achte ich mehr auf mich. Und von daher kann ich nur sagen, ja, das hilft mir auf jeden Fall, da an Dinge zu glauben, die man nicht sehen kann oder nicht beweisen kann auf wissenschaftlichen Wege. Wir sind ja so eine wissenschaftsgläubige Gesellschaft. Mhm. Aber da fühle ich da mehr meinen Anker als in der Wissenschaft, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, Wissenschaft ist ja auch nur Irrtum, neuester Stand.
Genau.
Genau, ja. Ja, vielen Dank, liebe Judith und lieber Vladi und liebe Jill. Ich möchte am Ende jetzt noch kurz meinen Einsatz oder Ansatz einbringen, der mir mehr als alles andere hilft, ja, diesen beschwerlichen Weg zu gehen. Und zwar halt raus aus der Sucht und hinein in die Liebe zu mir selbst und dem Leben. Ich könnte jetzt natürlich die nächsten 20 Jahre damit verbringen, in Selbstmitleid zu zerfließen und die Fäuste gegen das Leben und Gott selbst zu erheben. Oder ich könnte mich daran erinnern, was ich bereits vor Jahren für mich persönlich erkannt hatte. Wir alle, die auf diesem Weg sind, haben uns diese Erfahrungen selbst ausgesucht, bevor wir geboren wurden, um genau diese Prüfung und diese Reise zur Wahrheit zu erleben. Und es ist keine Strafe, sondern ein intensives Geschenk an uns selbst. Und es kommt halt auf diese Perspektive an und unseren Standpunkt, wie wir das Ganze betrachten. Das ist so mein Fazit aus den letzten Jahren meiner Reise und auch aus dem heutigen Gespräch mit euch. Und ich habe mich sehr gefreut, dass ihr heute meine Gäste wart. Und mit diesen Worten verabschieden wir uns. Ich hoffe, ihr habt euch gut unterhalten und vor allem berührt gefühlt. Wir hören uns in Folge 4 und wünschen euch eine schöne Zeit.
Bis dann.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Eine gute Zeit bis dahin.
Tschüss.
Hat dir diese Folge gefallen? Dann zeig's uns mit einer Bewertung oder teile den Podcast mit deinen Freunden. Bleib dran und abonniere jetzt, damit du dabei bist, wenn es wieder heißt Lust auf Deep Talk. Bis zur nächsten Folge. Wir freuen uns auf dich.